Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Und letzterer begrüßt euch zu Folge 114. Für die Titelsuche haben wir nicht allzu lange gebraucht. Hashtag schlechte Laune.
Ja.
Holt uns, glaube ich, beide ab. Auch mein Lieblingsfreund Jan Siegert, hallo.
Grüß dich, Thomas. Und das holt mich sehr ab, ja. Das trifft eigentlich meine Grundstimmung der letzten, was, 15 Stunden?
Ja, es trifft es ganz gut. Obwohl eigentlich ja das Setting ganz gut war. Dazu später en Detail noch mehr, denn wir konnten das Spiel sogar zusammen gucken. Ne? Und waren auch irgendwie wieder kurzfristig eingefangen von dieser wir holen den Rückstand eh noch auf Euphorie.
Ja, wirklich.
Und dann gab es aber doch noch irgendwie gefühlt richtig einen in die Fresse, oder? Ich habe mich echt wirklich gefühlt heute früh, dachte, ja, und habe mir irgendwie gewünscht, es sei so ein Sonntag und man hätte in der Bundesliga verloren. Ja, und genau. So ein Sonntag, wo man denkt, ich bleib jetzt einfach liegen, mach Netflix an, ja. Zieh mir die Decke über den Kopf und hoffe, dass es draußen regnet, damit ich nicht irgendwie noch raus muss. Ja? Leider ist Donnerstag und wir müssen arbeiten.
Ja, genau. Und ich habe sogar im Schlaf schlechte Laune gehabt.
Ja.
Also im Schlaf.
Hochgeschreckt. Quasnia!
Ja, genau. Ja.
Nein, aber ich kann bei der Gelegenheit vielleicht kurz erzählen, wie ich aufgewacht bin. Neben mir die Wohnung wird renoviert.
Ja.
Und ich wachte auf, als die Handwerker irgendwie um 7:30, ich glaube vermutlich NDR 90,3 auftreten mit It's a heartache.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ich würde so ein Bonnie Tyler 80er Jahre und wirklich und sofort, ja, der Herzschmerz war sofort wieder da. Nee, war irgendwie. Ja.
War scheiße. Sagen wir doch, wie es ist.
Ja.
Es war kacke, Mann.
Ja, aber so können wir die Folge nicht nennen.
Ja, das stimmt. Das ist wohl, war ja, du, ey. Die Dramaturgie war ja auch wirklich, also mega scheiße. Ja. Also, dass du da noch zurückkommst und dann wird dir dieses blöde Tor aberkannt. Da kann ich mich immer noch so drüber aufregen, ey.
Ja.
Und dann ausgerechnet der beste Bremer verschießt dann den entscheidenden Elfmeter.
Ja, so ja. Tragische Heldennummer irgendwie, ja. Ne? Und es war irgendwie, hatte man es auch so ein bisschen im Gefühl bei Leo. Ich weiß nicht.
Ich mich auch. Ja, Mann,
er ey. Ist, und Corin Kumpel aus dem Fanclub, von den Jungs hast du ja auch einige kennengelernt. Ja. Grüße gehen raus, Verdi Bianco Pazzo wieder in großer Anzahl anwesend gewesen. Aber Corin tippte mich auch an und meinte so, trifft nicht. Und ich so, Alter, nein,
ja.
Scheiße.
Und dann aber auch noch, weißt du, das ist dann ausgerechnet der vierte Schütze, nee, der fünfte Schütze ist
naja,
der Verschießene.
Es ist der letzte Schütze und ja. Es ist halt auch so, weiß ich nicht, aber ich denke immer so, das ist so eine klassische Leo-Tragödiennummer. Er kommt rein, dreht das Ding irgendwie und will dann natürlich so als Führungsspieler dann auch den, der er ja war, er hat ja wirklich das Spiel verändert, als er reinkam, auch ne? Und
zum
war
Guten,
halt genau dieses Element auch mit den Ansagen und der Aggressivität, das uns gefehlt hat, aber dazu auch gleich mehr, ne? Aber dann nimmt er sich und will als letzter, ne, den
will
als Held da runtergehen, ne? Und sich und dann, und der Elfer war auch wirklich alle 9 vorher, sowohl von uns als auch von Paderborn, waren ja wirklich richtig gut geschossen.
Und
Leos war dann wirklich, ach Mann.
Und dann hast du auch wirklich keine Chance, das noch irgendwie zu korrigieren, weil er halt der letzte Schütze ist, ne? Das ist dann halt auch einfach echt extrem ärgerlich. Aber gut, komm, also man muss dann, zur Wahrheit gehört halt auch, dass wir uns halt die Scheiße, muss man dann auch sagen, echt selbst eingebrockt haben mit der ersten Halbzeit. Also das war ja leistungstechnisch wirklich die absolute unterste Schublade. Ja, aber gehen wir ja gleich nochmal drauf ein. Grundsätzlich muss ich aber sagen, es ärgert mich mega. Weißt du, dann auch noch gegen eine Truppe mit so einem komischen Trainer und ich weiß nicht.
Genau. Und das meine ich halt, ne? Es hat halt so, das hat halt so auf vielen verschiedenen Ebenen irgendwie wehgetan. Ne?
Ja.
So, gut, ist ja auch ein bisschen weinerliche Jammer-Nabelschau, First World Problems, okay. Aber ne, dann ist halt diese tragische Leo-Geschichte. Ne?
Ja.
Dann ist Kwasniok, der da sitzt auf seinem Campingstuhl und sich da bekreuzigt, wirklich, ich hätte kotzen können,
ja,
was
wirklich?
Soll? Ey,
ja, wirklich,
was für eine, ey, Mann.
Ja, es ist halt, er ist, ne, und dann halt vorher noch so geil theatralisch die gesamten 120 Minuten wie Rumpelstilzchen an der Linie auf- und abturnt. Ja.
Ja.
Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, irgendwo, ich glaube in der dritten oder vierten, lass mich lügen, dritte oder vierte Minute.
Richtig.
Und wo er wirklich komplett aus dem Sattel geht, weil er irgendwo einen Foul gesehen haben will, dass das Schiri nicht gepfiffen hat.
Ja,
und er kriegt sich gar nicht mehr ein.
Ich glaube, wo er die gelbe Karte fordert.
Ah ja, stimmt, genau.
Ne?
Ja, stimmt,
er fordert genau. Die gelbe und ich glaube gegen Weiser oder so, das weiß ich aber nicht mehr genau.
Ja.
Und,
genau, wegen des Einwurfs, wo Weiser den Ball mit der Hand im Spiel noch aus der Luft greift, weil er über ihn rübergeht.
Und tut mir leid, natürlich ist das eine gelbe Karte, wenn du auf dem Spielfeld den Ball wie so ein Basketballer beim Rebound hochsteigst und den Ball fängst mit beiden Händen. Egal, wo du stehst, aber natürlich ist das eine gelbe Karte. Hat er ja recht. Aber trotzdem, dieses ganze Auftreten ist einfach so. Ah. Ja. Und das hat mich noch geärgert, dann diese Leo-Geschichte hat mich geärgert, auch dann diese ganze Dramaturgie halt, das ist halt einfach Kacke, wenn du zurückkommst und schießt das verdiente Führungstor. Und dann kommt noch, genau, und stimmt, also das größte Ärgernis, da kommen wir gleich nochmal ausführlich drauf zu sprechen, dann halt diese Schiedsrichternummer.
Ja, und dann aber auch die beiden Gegentore. Ey, das hat mich auch so geärgert. Was sind denn das für Gegentore?
Ja.
Und dann auch noch von Platte.
Ja, okay. Aber da sind wir jetzt schon wieder bei den Spielerinnen. Lass uns, jetzt haben wir unsere Jammerkarten ausgespielt hier. lass uns doch bitte jetzt nochmal auf diese Schiedsrichter, beziehungsweise Linienrichter, vierter offizieller Nummer.
Ich muss aber gerade nochmal vier Karten ziehen. Jetzt habe ich hier noch vier Jammerkarten, die spielen ich noch im Laufe der Folge.
Okay, sag ich komm, dir Alter. Aber. Komm, Alter.
Ich lasse mir Zeit, ich spiele sie strategisch klug nachher noch aus.
Ja, okay, alles klar.
Apropos strategisch klug und nachher, wir haben uns ja jetzt dazu entschieden, dass wir die Folge zweiteilen, zumindest, also für euch nicht hörbar, aber für uns durchaus spürbar, weil wir beide beruflich jetzt gerade das so, zumindest jetzt diesen Teil der Aufnahme, in so eine Pause reindrücken. Dann haben wir gesagt, dann nehmen wir nachher nochmal den Rest auf, wo wir uns auch nochmal dem Spiel am Wochenende widmen wollen. Deswegen nur, dass ihr euch nicht wundert, dass möglicherweise im zweiten Teil dieser Folge vielleicht die Stimmung ein wenig besser ist.
Ja.
Das kann ja sein.
Ich finde, wir bleiben trotzdem bei dem Titel Schlechte Laune, weil ich.
Ja, natürlich. Natürlich.
Weiß ich nicht, ob sich das ändert, wenn ich nachher 4 Stunden gearbeitet habe und wieder in den zweiten Teil aufnehme. Ja, die Wahrheit, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass wir im zweiten Teil noch über Freiburg sprechen wollen. Ja,
da kommt dann Angst mit rein. Schlechte Laune und Angst.
Ja, und ehrlich gesagt, wir auch unsere Hausaufgaben noch gar nicht gemacht haben. Das heißt, uns noch gar nicht darauf vorbereitet haben, weil wir noch die Tränen trocknen.
Ja, das ist wohl.
Nach dem Paderborn-Spiel. Ja, Alter.
Steigen wir ein.
Steigen wir ein, ne? Ich möchte meine Theorie aufstellen, ganz zu Anfang.
Ja, bitte.
Ist es nicht so, stelle ich mal in den Raum, ich bin der Meinung, der vierte Offizielle schaltet sich nicht in die Situation ein, weil er aus 50 Metern Entfernung was gesehen hat, sondern weil er aus 5 Metern Entfernung was gehört hat, nämlich das Rumgepöbel von der Paderborner Bank. Und dann hat er auf Zuruf, das ist meine These, auf Zuruf, nicht weil er, man liest ja auch dieses Betrug und dieser Willenborg und der ist ja alles kein Zufall und so, nein, das ist einfach persönliches Versagen. Auf Zuruf meldet er sich. Er kann das nicht sehen aus 50 Metern.
Ey, das gibt's
so
doch nicht.
Und das ist meine These. Er sieht es nicht, sondern er reagiert auf Zuruf.
Ey, und ich habe mir diese Wiederholung jetzt 6, 7, 8 Mal angeguckt. Der berührt ihn praktisch nicht. Und Kia Rodia guckt ihn erstens gar nicht an und zweitens spielt Kia Rodia einfach weiter. Es muss mir jemand sagen, wie er da wie vom Blitz getroffen zusammenbrechen kann. Und vor allem, warum das ein Foul sein soll, das verstehe ich nicht. Der blockt ihn nicht, der hält ihn nicht, sondern der Spieler rennt gegen Kia Rodia, wenn er ihn überhaupt berührt. Ich finde, es sieht noch nicht mal so aus, als wenn er ihn irgendwie doll trifft.
Ja. Naja, Kia Rodia trifft den Gegenspieler nicht, sondern Leipertz war das, glaube ich, ne? Der Gegenspieler trifft Kia Rodia.
Ja, genau.
So, und macht der Schiedsrichter ja auch nichts anderes, der ja nun 6 bis 11 Meter daneben steht, macht er nichts anderes, als zum Punkt zu zeigen, Tor. Ja, so, ja. Und also, und die Situation ist doch die, das sieht man doch dann, und so habe ich das dann auch, Manuel Gräfer hat das in einigen Tweets dann auch erklärt, relativ schnell nach der Situation schon, ja, gesagt hat, das Tor muss natürlich zählen.
Ja.
Und er sagt, es klar zu sehen, Chiarodia will den Block stellen und bleibt, ja, stehen. Und, ja, Leipertz läuft mit seinem Kopf gegen Chiarodias Schulter.
Aber trifft die doch auch kaum, oder?
Leipertz trifft Chiarodia.
Ja, ja, sag ich ja, aber selbst da, ne? Selbst und Leipertz trifft Chiarodia kaum.
Nein, richtig, aber, ja, er fällt dann hin und er will, ja, er will natürlich genau das erreichen, ne? So, und der Schiedsrichter steht ja wirklich nicht weit weg und selbst der Linienrichter auf der anderen Seite, ja, steht ja noch viel dichter dran.
Und zeigt sofort zur Mitte.
Richtig.
Hey,
ne?
Mann, ey.
Und deswegen, und ich meine, das Ganze ist dann wirklich auch, das, ich nenne es das Paderborner Paradoxon, ja, dass nach den Beschwerden auch von Füllkrug und so, ne, und von der Bremer Bank, von Ole, dass Kwasniok dann meinte, ja, wieso, das könnt ihr doch gar nicht sehen aus 50 Metern,
ey, oh,
bis ihm dann, ey, bis du dann siehst, wie ihm einfällt, oh Scheiße, aber der vierte Offizielle soll es ja auch gesehen haben.
Ja, genau.
Das passt ja nun nicht.
Ey, und jetzt überleg dir mal, wie läuft das Gespräch zwischen dem vierten Offiziellen und Willenborg ab? Ja, Willenborg geht raus und sagt, du gibst mir ein Signal, was hast du denn gesehen?
Ja, ja.
Ich habe nichts gesehen. Dann sagt der vierte Offizielle, es gab vor der Ausführung des Eckballs ein Foul.
Richtig.
Das ist mir nicht aufgefallen, sagt Willenborg, bist du dir ganz sicher? Dann muss, richtig, der vierte Offizielle ja sagen, ich habe das ganz genau gesehen. Also,
ja,
die nehmen das Tor ja nicht zurück, wenn der vierte Offizielle nicht da steht und dem Schiedsrichter, der daneben stand und es nicht gesehen hat, sagt, ich bin mir zu 100% sicher. Und spätestens da geht mir der Hut hoch, Alter.
Ja. Ja.
Ey, das gibt es doch nicht.
Ja. Ne? Und gibt das zweite Paderborner Paradoxon, dass wir da sitzen und uns einen Videobeweis wünschen.
Ja, aber wirklich.
Weil da hätte man eindeutig das sehen können. Und das sagte Gräfer halt auch, ne? Also, ja, im Video hätte es da Videobeweis gegeben in dem Spiel, wäre dieses Tor natürlich gegeben worden.
Oh Mann,
ne? Und Leo hat was Schlaues gesagt danach auch, ne? Und meinte, es ist halt, man merkt halt einfach, dass die Leistung der Schiris einfach schlechter wird, weil sie sich immer auf diese,
ja,
Video, auf dieses, ja, wie soll ich sagen, Sprungtuch, ja, das Netz, das sie noch haben.
Ja.
Dadurch halt auch einfach die Qualität der Schiedsrichterleistung nachgelassen haben. So hat er das jetzt nicht gesagt, aber so ähnlich klang das.
Ja.
Ne? Lücke hat sich da ähnlich geäußert und ich finde, also, ja, es ist wirklich, wirklich fragwürdig. Und Gräfe sagte halt auch, es ist halt einfach eigentlich klar, dass du aus dieser Entfernung den Schiri und den Linienrichter nicht überstimmen kannst, weil du die Verantwortung, dass du das nicht richtig gesehen hast, die Gefahr einfach viel zu groß ist, ja, weil die Entfernung gar nicht weiter sein könnte.
Aber das muss doch auch dann, deswegen auch die Frage, warum, also was muss gesagt worden sein, damit Willenborg wirklich das zurücknimmt und den und quasi seine eigene Entscheidung überstimmt? Ja, das passiert doch nur, wenn einer aus deinem Schiedsrichterteam ihm wirklich auf Stein und Bein schwört, es, ja, ganz, richtig, genau gesehen zu haben.
Ja, genau.
Boah,
ja, ey, Alter, und das aus der Entfernung. Und ich behaupte, das kann man aus der Entfernung, nee, nicht seriös, nee, beurteilen.
Ja. Weil es einfach kein klares Halten oder ein Tritt oder so gab, ja.
Ja.
Ach Mann.
Ich meine, weil, ne, und angeblich will er gesehen haben, dass es da auch einen Arm ins Gesicht gab.
Ja, genau. Füllkrug ist gesagt worden, das ist überhaupt so geil. Füllkrug ist erzählt worden, er habe das Tor zurückgenommen, weil Chiarodia die Hand im Gesicht von Leipertz hatte.
Ja, genau.
Das habe der Schiri ihm so gesagt.
Ja, genau, weil der das vom vierten Offiziellen gehört hat. Ja,
aber,
ne? Und wie der das gesehen hat, es ist.
Aber Hand im Gesicht, hallo? Also, da war ja noch nicht mal eine Handbewegung.
Ja. Weißt du, alleine schon, dass man sich als vierter Offizieller, also selbst wenn du dir sicher bist, dass du das gesehen haben willst, weil du denkst, du bist ein mega Adlerauge,
ja,
ja, überstimme ich doch nicht den Schiedsrichter, der, ja, 10 Meter daneben steht.
Ja, wirklich.
Weißt
und
du?
Sofort auf Tor erkennt.
Exakt. Ja. So, weil da weiß ich doch, da muss ich doch auch gelernt haben in der Schiedsrichterausbildung, dass ich da, und bin ich noch so sicher, ja, gibt es doch immer noch bei der Entfernung das große Risiko, dass es vielleicht doch nicht so gewesen sein könnte.
Genau.
Und überstimm doch nicht den Mann, der 10 Meter daneben steht. Was ist denn das für ein Bullshit?
Das gibt's doch alles nicht.
Ne?
Ich meine,
die Verwirrung komplett gemacht hat dann natürlich noch, dass die Ecke dann noch wiederholt wurde.
Ja, genau. Ja gut, wobei, das ist also ist regelkonform, weil, ne, wenn das Foul vor der Standardsituation passiert, dann muss halt die Standardsituation wiederholt werden.
Ja.
Ne? Das hat der vierte Offizielle ja gesagt, noch bevor der Eckball ausgeführt worden sei es zu dieser Situation gekommen.
Ja. Aber wenn die Hand ins Gesicht geht, ich weiß es nicht. Also, naja, also da habe ich wieder heute voller Bewunderung, als ich mir die Pressekonferenz angeguckt habe nach dem Spiel mit den beiden Trainern, ne? Wie geil Ole dann sagte, ich sag mal, Entscheidung war bemerkenswert.
Ja, ja, genau.
So, ja, weißt genau. Du, da könnte ich ihn in den Arm nehmen und sagen, Alter, wie machst du das?
Ja, genau. Man muss jetzt auch sagen, also unsere Auslassung und Einlassung in Bezug auf diese Schiri-Situation lassen jetzt vielleicht auch den Eindruck erscheinen, wir seien schlechte Verlierer. Man muss dann halt auch sagen, da kommt jetzt so eine emotionale Unwucht rein, weil grundsätzlich, ja, wenn du es gewinnst, dann gehst du vom Feld und sagst, Alter, was haben wir hier für ein Schweineglück gehabt? Wirklich, ja. Aber gerade auch wegen der ersten Halbzeit. Trotzdem, so eine Schiedsrichternummer ist einfach immer maximal bitter, ey.
Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in diesem Fall, ne, also das machen wir ja eigentlich auch so gut wie nie, dass wir da Sachen auf den Schiedsrichter oder auf einzelne Leute sind oder Situationen schieben. Aber in diesem Fall hat es natürlich, wie soll ich sagen, den kompletten Lauf der Dinge einfach den Stecker gezogen.
Ja.
Ja, und weil es war ja wirklich so, und darüber sprechen wir gleich, ne, dass das natürlich katastrophale erste, weiß ich nicht, 50 bis 60 Minuten waren.
Ja.
Und also wirklich, wo man auch noch ganz andere Lehren draus ziehen kann und muss. Aber trotzdem, du kämpfst dich zurück, ja, so, und ich habe dir während des Spiels gesagt, Alter, das geht noch in die Verlängerung, es geht noch in die Verlängerung. Ja. Ne? Und dann haben wir sie auch niedergerungen und gehen hochverdient, die Führung wäre das gewesen.
Ja.
Es ist natürlich schon bitter, ey.
Ja, schon bitter, ja. Auf jeden Fall. Auch wenn wir vorher schon auch noch echt ein paar Sachen haben liegen lassen, wo ich dachte so, nein.
Ja.
Aber gut, komm. Also, ne, so laufen Pokalspiele. 800.000 Euro hätte uns das Weiterkommen gebracht. Kohletechnisch, die können wir uns jetzt ebenfalls abschminken und gut, irgendwo habe ich dann jetzt gelesen, gut, jetzt können wir uns wenigstens voll auf die Liga konzentrieren.
Ja, okay, das wäre ja sonst natürlich nicht gelungen.
Ja, genau.
Ja, okay, das ist aber auch ein Satz aus, ich sag mal, der Fußballfloskel-Archivkiste.
Ja, wirklich. Das Phrasenschwein stellen wir wieder auf.
Ganz unten, ja.
Aber dann lass uns doch mal versuchen, trotzdem, chronologisch irgendwie reinzuspringen.
Ja, okay.
Ne? Also, erste Halbzeit, ersten 45 Minuten, wir haben, und das war ja dann leider die Krux unserer letzten Folge, dass wir einfach zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch überhaupt nicht absehen konnten, was personell alles notwendig sein wird in Sachen Aufstellung. Da haben wir ja dann leider wirklich praktisch die kompletten Ausfälle nicht auf dem Schirm gehabt, einfach weil sie noch nicht bekannt waren.
Ja.
Unter anderem halt eben Friedel, Duxch, der ja suspendiert wurde, auch so eine geile Nummer eigentlich, ne?
Ja.
Und wer fehlte noch?
Grosso halt, ne?
Ja, und Grosso, genau, stimmt, Grosso.
Ja.
Sodass dann letzten Endes es notwendig wurde, in der Innenverteidigung mit Stark, Pieper und
Veljkovic zu spielen.
Im Mittelfeld dann mit Gruev auf A6 und mit Berkey.
Und Steje kam rein, ne?
Genau, Steje
kam rein. Schmid. Und vorne Berkey und Lücke. Und wenn man mal ehrlich ist, war das in den letzten Wochen eine Aufstellung, die zumindest in großen Teilen auch von vielen Fans, auch von vielen in der Bubble und auf Twitter, gefordert wurde. Grosso mal rauslassen,
ja, genau.
Berkey mal starten lassen, ne? Ja, immer als genau. es dieses Genöle gab. Also das habe ich heute vermisst, dass die Niederlage daran lag, dass Grosso einfach kein Bundesliga-Niveau hat. Das kommt ja sonst bei jeder Niederlage, wird das dann ja gerne mal auf ihn abgeschoben. Aber ich finde, gestern hat man wirklich gemerkt, welchen Stellenwert der hat. Ja. Weil nämlich genau da, wo er sonst spielt, wir in der ersten Halbzeit, also wirklich, das war katastrophal, das Mittelfeld.
Ja, lag halt auch wirklich an einem rabenschwarzen Tag von Gruev, ne? Der war halt einfach wirklich, stand einfach neben sich.
Ja, gestern. Er wurde dann besser, als Leo reinkam.
Ja.
Ne, weil, ne, und was überhaupt das Spiel verändert hat, weil man das Gefühl hatte, gerade in der ersten Halbzeit, und deswegen meinte ich das eben mit dem Stellenwert von Groß, in der ersten Halbzeit, das Spacing, das habe ich noch nie gesehen, sowas Schlechtes, ja, im Mittelfeld, es war für Paderborn so leicht, unseren Motor abzuwürgen, ja. weil im Mittelfeld die Aufteilung nicht stimmte, niemand da war, der die Bälle gefordert hat, niemand da war, der die Bälle verteilt hat. Ja, mhm. Das galt für die zweite Linie, also für die Sechser- und Achterpositionen. Ja, und auch für dann die letzte Linie, für das letzte Drittel, wo du gemerkt hast, dass da auch einer fehlte, der da sonst für die Raumaufteilung und die Ballsicherheit und Verteilung zuständig ist, nämlich Duxch. Ja. Ja, was diese beiden Spieler plus Friedl, der hinten in der Abwehr als Captain auch jemand ist, der laut ist, Kommandos gibt, ja. die Leute stellt.
Und auch mal dazwischen geht, ne?
Und auch mal dazwischen geht. Ja. Und das fehlte komplett. Ja, in der ersten Halbzeit habe ich niemanden gesehen, der in der Mitte gezeigt hat, stell dich dahin. Ja,
genau.
Ja, wo du sonst, da ist einem erst aufgefallen, dass du Grosso meistens nur mit dem Finger oben siehst, ja, der mehr Stärken im Zeigen und im Organisieren hat als im Fußballspielen. Aber du hast gesehen, was passiert, wenn dieser Scharnier nicht da ist.
Ja.
Dass es da Szenen gab, wo wir kurz abgestoßen haben auf Pieper, Stark und Veljkovic und Jung und die Außen und so. Und dann diese Kurzpässe, Paderborn fing an zu pressen, hat uns eingeschnürt, ja. Und du hast richtig gemerkt, wie Jung irgendwie gewartet hat, dass da einer in der Mitte kommt und sich kurz anbietet, weil das ist immer groß, der ist immer da, ja. Und wird nicht immer angespielt, aber ist immer eine Option, damit du als Ballführender zwei Möglichkeiten hast.
Ja.
Und das war überhaupt nicht da. Grujew hat sich versteckt. Und ich muss auch wirklich sagen, gut, Grujew war auf der 6, ne? Die starken Spieler hat er alle auf der 8 gemacht, muss man sagen, ne? In den letzten Wochen, also mal auch ein bisschen in Schutz nehmen. Aber auch von Steje hätte ich da deutlich mehr erwartet.
Ja, das auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, gut, Grujew hat halt eben diese Sechserrolle im letzten Jahr halt relativ häufig gespielt in der zweiten Liga. Deswegen war meine Hoffnung ehrlicherweise, dass gegen Paderborn er das kann, aber ich bin da komplett bei dir. Also erste Halbzeit war unterirdisch. Ich muss jetzt aber eben einmal auf die Uhr gucken und sagen, über die Leistung der Innenverteidiger, bei den Gegentoren vor allem, will ich noch mit dir reden. Das müssen wir dann aber im zweiten Teil machen, weil ich muss nämlich jetzt los. Und deswegen hört ihr jetzt nur kurz Jeopardy und wir hören uns in ein paar Stunden wieder und dann machen wir die Folge fertig, ne?
Alter, wir haben noch nie mal ein Drittel von dem Paderborn-Spiel geschafft.
Ja, wohl wahr. Ja. Also, bis gleich.
Nein, gib mir 4 Stunden Pause, dann gibt's vielleicht eine Chance auf Teil 2. Ist nicht der Name meines neuen Sexvideos. der Hintergrund dieser zweigeteilten Folge. Für euch waren es jetzt eben nur ein paar Sekunden Jeopardy-Melodie. Für uns ein bisschen arbeiten. Wir haben EU-Gipfel eröffnet, Entlastungspakete verabschiedet, die britische Regierung verabschiedet. Ja, Augen auf bei der Berufswahl, mein Freund. Ich muss allerdings sagen, auch in diesen 4 Stunden Pause, die wir hatten, gibt es noch keinen Grund, den Titel der Ausgabe Schlechte Laune irgendwie zu verändern, oder? Bei mir ist nicht besser geworden.
Ja, ich wollte dich gerade fragen, bei mir nämlich auch null. Ich habe auch jetzt gerade nochmal irgendwie so ein paar Stimmen von nach dem Spiel nochmal nachgelesen und das Spiel auch nochmal Revue passieren lassen. Ich kann nicht wirklich sagen, dass das in irgendeiner Form dazu beigetragen hätte, dass meine Stimmung besser wird. Nee, wirklich nicht. Nee.
auch der Rücktritt von Liz Truss macht diese Partie nicht besser.
Wobei, da habe ich einmal kurz gelächelt.
Ja, und ich muss kurz überlegen, so ganz durch mit dem Thema Paderborn sind wir ja noch nicht. Ne?
Nee,
wir waren,
glaube ich,
stehen geblieben, als du gerade tief Luft geholt hast, um in die Einzelkritik zu starten. Erstmal in die Defensive. Ja, fang noch mal an.
Ja, ich hatte mich ja schon im ersten Teil ja wirklich also massiv darüber aufgeregt und gesagt, diese beiden Gegentore, ey, wie die fallen, das darf ja wohl nicht wahr sein. Also ich habe jetzt gerade spontan so komischerweise erstmal das zweite Gegentor vor Augen. Das war dieser eigentlich wirklich gute Pass in die Spitze auf den Einstürmer, wie hieß der nochmal? Conte,
ja.
Ja. Ich hab dich im Froggies quasi angeschrien, hab geschrien, das darf doch nicht wahr sein, ja? Der Typ hat die ganze Zeit Pavlenka und Veljkovic zwischen sich und dem Tor und er schafft es trotzdem, den Ball an Pavlenka wirklich vorbei zu lümmeln, möchte ich sagen, ja, wirklich,
ja.
Also ohne Druck, einfach nur vorbeigelegt und das, obwohl er Veljkovic vor sich hatte und Pavlenka, wobei ich habe mir die Wiederholung angeguckt, Pavlenka macht den Winkel auch ganz komisch zu.
Ja, Pavlenka sah nicht gut aus in der Situation, er kommt auch so komisch halbherzig raus.
Ja, ne? Genau.
Also durch dieses drei Schritte vor und dann stehen bleiben, hat ja Conte überhaupt erst die Möglichkeit, den so vorbeizuschummeln,
genau.
Den Ball.
Genau.
Irgendwie. Denn wenn Pavlenka im Tor bleibt, Veljkovic ist ja noch da, zumindest noch in der Nähe. Wenn Pavlas entweder konsequent rauskommt oder wenn er stehen bleibt, hat er, glaube ich, bessere Chancen,
ja, das Tor stehen bleiben
zu verhindern. Ne?
Ja,
stehen bleiben vermutlich.
Du siehst,
allerdings
du siehst ihn halt rausgehen, ja, und dann siehst du, er denkt sich, oh nee, Veljko ist da, und dann ist er so, hat er nichts Halbes und nichts Ganzes, ja?
Ja.
Dann macht er wieder einen Schritt zurück, dann steht er falsch, dann ist der Winkel ungünstig, ja,
ja.
Und wirklich ein Albtraum.
Ja, wobei da die Fehlerkette nicht angefangen hat, ne? Sondern wenn du schon den Laufweg siehst von Conte, der ja eigentlich außen gestürmt hat, ne?
Ja.
Der wirklich praktisch Höhe Mittellinie von außen ganz alleine diesen Laufweg macht, nicht verfolgt wird. Und der Pass auch aus der Mitte, also in einen komplett leeren Raum, der überhaupt nicht besetzt ist von uns,
genau.
Gespielt wird und Conte unbehindert so einen 50-Meter-Sprint machen kann, ja gut, klar. Und plötzlich steht er dann vor Veljkovic und ich glaube Pavlenka, komisches, orientierungsloses Verhalten ist auch damit zu begründen, dass er selber völlig überrascht ist.
Ja.
Was mache ich denn jetzt? Wieso kommt das denn jetzt zu dieser Situation? Und wenn du dir das erste Tor anguckst, das ist ja ähnlich gefallen.
Ja, auch ganz kurz nochmal zum zweiten. Ganz kurz nochmal eben zum zweiten. Veljkovic ist da aber auch, also ne, Veljkovic ist aber auch da. Ne? Also der ist ja wirklich, er gewinnt ja nicht das Laufduell gegen Conte, ja, sondern er ist die ganze Zeit bei ihm und zwischen Tor und Gegenspieler. Und das musst du anders verteidigen. Das musst du einfach aggressiver und griffiger verteidigen, finde ich.
Ja. Ja, ich denke aber auch, dass da diese komplette Orientierungslosigkeit, dass sich Veljkovic und Pavlenka gewundert haben, dass sie da plötzlich alleine gegen den und warum da keiner mitgeht und wieso, wie kann das jetzt alles sein überhaupt?
Ja.
Ne?
Ja.
So, und diese Sekunden da gefehlt haben. Das erste Tor fällt ja ähnlich, das ist ja auch ein Pass in einen Raum, wo man sich fragt, ey, das kann nicht sein.
Ja.
Ne? Also sowohl der Pass darf nicht so gespielt werden, als auch, ich glaube Stark war das, der den Ball da in den Rücken gespielt bekommt, dann kommt der Pass in die Mitte, das war das Tor von Platte, ne?
Ja, genau.
Wo man auch denkt, und Jung im Duell ist und zurückzieht und erstmal Platte an den Ball kommen lässt, statt in den Zweikampf zu gehen. Ja, es war ganz, ganz seltsam.
Und dann hat Platte drei Abwehrspieler vor sich und macht eine Körpertäuschung und verlädt damit Jung komplett. Jung, er wackelt wirklich nur einmal mit der Hüfte und Jung macht den Schritt raus. Ja,
ja, richtig.
Und macht dadurch die Lücke auf und dann muss er ihn nur noch ins lange Eck pieken.
Ja.
So, es ist, ja.
Wenn er gleich auf den Ball geht, ne, so, glaube ich, kommt es auch nicht zu dieser Situation. Ja, aber wie gesagt, Ursache, Auslöser sind jedes Mal natürlich riesige Löcher im Zentrum bei uns, ne?
Ja, genau.
Also das ist wirklich, was da für Räume entstanden sind, wirklich in der ersten Halbzeit wirklich schlimm.
Ja.
Und Ole sagte ja auch mit 0-2 zur Pause, waren wir noch gut bedient, sagte er auf der Pressekonferenz danach. Das sagte er, unterirdische Leistung.
Genau, völlig perplex,
meinte
ne?
er. Ja, ja, genau. Ne? Und da würde ich gern nochmal, ja, weiß ich nicht, haben wir uns ja auch schon im Froggies während des Spiels drüber ausgetauscht. Wie kommt diese unterirdische Leistung zustande? Was war das Problem in der ersten Halbzeit?
Ja, wir haben komischerweise auch nach 5 Minuten saßen wir beide da und dachten, boah, ey, Werder versucht jetzt echt direkt drüber zu rollen über die, ne? Weil die ersten 5 Minuten waren richtig griffig. Du hast richtig gemerkt, die haben richtig Gas gegeben, haben richtig sich auch immer richtig schnell in den gegnerischen 16er gearbeitet, war jetzt kein riesen 100%iger dabei, aber du hast halt gemerkt, die sind halt überall schneller am Ball, Paderborn auch echt perplex gewesen. Ja,
ja. Und es Paderborn gab sogar eine große Chance durch einen Kopfball von Steje irgendwie nach 3 Minuten.
Ja, stimmt sogar, ja. Und du hast halt richtig gemerkt, Paderborn hat sich relativ schnell dann aufgerappelt und haben Werder dann halt komplett den Zahn gezogen.
Richtig.
So, und da haben wir uns dann ja wirklich gefragt, was ist denn da los? Ich bin zum Beispiel komplett bei dir. Du hast gestern auch während der ersten Halbzeit ein ums andere Mal den Fernseher angeschrien und gesagt, Gruev, Alter, was sind denn das für Lücken? Was sind denn das für Räume? Und das stimmt. Also Gruev ganz oft an der Außenlinie gesehen, in ganz komischen Situationen, wo er viel zentraler stehen muss.
Ja.
Und einfach wirklich vor der Abwehr riesige Löcher.
Ja. Ja, sowohl offensiv beim Spielaufbau, ne, hat man doch gesehen. Ja, das war halt schon so ein bisschen Grosso-Effekt, ne? Also man hat, glaube ich, wirklich in diesem Spiel gesehen, wie es aussieht, wenn du nicht, also ich sag mal, dass eine gute Verwaltung wichtig ist. Ja? Ja, so, denn viele dieser Sachen, die man sonst übersieht im Spiel, nämlich dass der ständig am Organisieren ist, dass er gut da drin ist, im richtigen Moment das Gegenpressing zu unterstützen, dass er weiß, wann er wegbleibt und sich nach hinten orientiert und vor allem, dass er anspielbar ist beim Spielaufbau, bei den kurzen Abschlägen von Pavlenka auf Jung oder auf Pieper oder so, ne? Und dann, sie sind sofort angelaufen, haben gutes Pressing gespielt. Mhm. Und du hast ganz oft gemerkt, auch bei Jung, der dann hochguckte, sich nochmal drehte und in die Mitte guckte und dachte, normalerweise spiele ich da jetzt den Pass hin, weil ich weiß, da steht Groß.
Ja.
Ne? Der macht nichts Besonderes, der schubst ihn auch nur weiter, den Ball. Aber der ist da, weil er versteht, dass du eine zweite Anspieloption anbieten musst, der weiß, ne, wann er helfen muss und so weiter. Und das fand ich, war ein deutlicher Unterschied gestern, weil Gruev das nicht so geschafft hat, da die Kontrolle im Zentrum zu übernehmen. Was sich dann geändert hat, in der zweiten Halbzeit wurde er dann stärker, als mit Leo jemand kam, der ihm Ansagen gemacht hat.
Ja, also ich glaube halt eben auch, ich halte Gruev ja nach wie vor wirklich für einen guten Fußballer, aber ich glaube, und was du sagst, ist halt genau richtig, ne? Das funktionierende Werder-System hat sich einfach drumherum gebaut, um die Art und Weise, wie Grosso diese Rolle interpretiert. Ne? Und sobald du diesen Spieler da nicht hast, und dann auch noch auf anderen Schlüsselpositionen eben Spieler dabei sind, die eben dieses Selbstverständnis in dem System nicht haben, mit der Mannschaft nicht haben, dann fängt es halt an zu knarzen und zu knattern. Und da bin ich vollkommen bei dir. Dann braucht es Spieler, die halt da ganz konkret mal sagen, ey, reiß dich zusammen, ja, du musst jetzt das und das und das machen. Und das war, die fehlten mit Friedel, die fehlten mit Bittencourt, die fehlten wahrscheinlich ein Stück weit auch mit Duxch, weil ich glaube, Duxch ist mindestens im Spiel nach vorne auch jemand, der dirigiert und der halt eben auch, wie hast du es genannt, Scharnierspieler. Ja,
ja, also, und der eine entscheidende Funktion hat in dieser ganzen Mechanik. Ne? Ja,
genau.
So, und ich glaube, es gibt zwei Punkte. Das eine, wie du richtig sagst, ne, du hast Friedel nicht auf dem Platz, du hast Groß nicht auf dem Platz und du hattest Bittencourt nicht auf dem Platz in der ersten Halbzeit.
Ja, und
das sind, okay, aber lass mich ausreden. Das sind die drei Spieler plus Füllkrug noch, die auf dem Platz die Ansagen machen, die Leitwölfe sind, ne? die Führungsspieler sind, die auch die anderen jüngeren Spieler stellen und führen. Ja? So, alle drei von diesen Spielern, von diesen Autoritätspersonen, hattest du nicht auf dem Platz, sondern du hattest eher die schweigsamen, schüchternen Typen drauf. Mhm. Ja. Und das hast du gemerkt, dass die Ordnung so, also die Leute, die Spieler, die Jungs wurden nicht wieder in das System hingestellt, so wie sie stellen, sondern waren überfordert, wenn ihnen keiner die Ansagen gemacht hat. Und wie gesagt, ich will jetzt kein Grujew-Bashing, ne? Ich fand ihn auf der 8 auch super und zweite Halbzeit auch deutlich besser. Mhm. Aber du hast sofort gemerkt den Unterschied, wenn da ein Leitwolf auf dem Feld ist, wie Leo,
ja,
der da sagt, du machst das, geh dahin, mach das. Mhm. So. Und die haben gefehlt und dann merktest du eine ganz große Verunsicherung. Der zweite Punkt ist, Stichwort Scharnierspieler, dass man auch gemerkt hat, wie wichtig die Rolle von Duxch ist in unserem Aufbauspiel. Ja. Denn das, was das zweite Scharnier, was leicht angerostet war, Berkey, ein ganz anderer Spielertyp.
Ja.
Ja, niemand, der sich fallen lässt, der sich die Bälle, der dann auch die Idee hat, den Angriff. Wir hatten ja mehrere Überzahlsituationen, die wir fast alle mies ausgespielt haben, weil keiner da war, der dann die kreative Idee hat, den richtigen Laufweg macht, der sich fallen lässt, der, ne,
ja,
passen, schießen oder flanken kann. So bei Berkey und Lücke wusstest du, es war relativ berechenbar für Paderborn, die zu verteidigen.
Ja, und halt eben auch einfach, du hast dieses blinde Verständnis nicht, ne? Dieses, von Füllkrug und Duxch, ich weiß, wo der andere langläuft, ich weiß, wo ich den Ball hinlegen muss, ja. Ich weiß, dass wenn ich meinem Mitspieler was zurufe, dass genau das dann passiert und dass ich im Umkehrschluss genau weiß, wo er dann hinläuft, damit ich den Ball irgendwo hinlegen kann. Also, ja, das ist ein wirklicher Qualitätsverlust. Umso ärgerlicher, Mann, ey, dass Duxch nicht verletzt war, sondern einfach nur besoffen.
Ja. Okay. Klingt wie damals mein Fußballtrainer, als er mich entschuldigt hat. Noch in der A-Jugend. Wobei, wie gesagt, auch Duxch, das ist dann das zweitgrößte Problem, ne? Also das Hauptproblem war, glaube ich, wirklich die Kontrolle im Zentrum.
Ja.
Ich fand, Füllkrug, Lücke hat ein Interview gegeben nach dem Spiel, was ich ja erstaunlich fand. Aussage, er sagte, ganz schlechte erste Halbzeit, okay, keine Überraschung, ne? Ein paar Spieler sind mit dem Kopf in der Kabine geblieben. Auch das wortgleich fast mit dem, was Ole sagt. Aber er sagt auch, wir hätten heute auch einen Push gebraucht, auch von einigen Spielern, die in letzter Zeit nicht so viel zum Einsatz gekommen sind. Das ist aber leider ausgeblieben.
Was glaubst du, wen er meinte?
Ja, das überlege ich, das frage ich dich. Wen kann er denn meinen? Also
Staye auf jeden Fall.
Es muss im Prinzip, meint er Staye?
Ja, ja, eigentlich auch Burke.
Und vielleicht auch Berkey, ne? Spieler, die reinkamen, die nicht so viele Einsatzzeiten hatten und die Erwartungen nicht erfüllt haben und wo er dachte, fand ich jetzt ein bisschen wenig. Das finde ich schon, wenn man an den Team Spirit von Werder sonst denkt, eine ziemlich deutliche Kritik auch an eigenen Mitspielern. Oder würdest du das anders interpretieren?
Nee, finde ich auch. Also bin ich komplett bei dir. Aber ich muss dann auf der anderen Seite auch sagen, er ist einer von 3-4 Spielern, die das dürfen und können, ne? Also das das auch öffentlich sagen können und dürfen. So, deswegen finde ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass er das macht.
Ja, ich finde es auch nicht schlecht. Ich sage nur, es ist bemerkenswert so, ne?
Ja, genau. Also und ich glaube aber auch, dass er das kalkuliert tut. Ne? Mhm. Ich glaube, da spricht dann nicht der Frust aus ihm, sondern er weiß, dass das einen Effekt hat, wenn einer von den Führungsspielern das auch öffentlich sagt. Ne? Ja. Weil er hat ja, letzten Endes sagt er ja nichts Falsches, sondern er sagt wirklich einfach nur, ey, es gibt Leute hier in der Truppe, ja, die tauchen immer wieder in den Medien auf, ja, und werden immer wieder zitiert mit, läuft schon ganz gut, aber ich will mehr spielen, ja. Und wenn die Chance bekommen, ja, dann müssen sie das unterfüttern. So, ja. Und sowohl Staye als auch Berkey, ich nehme jetzt einfach mal die beiden, weil es auf die auch zutrifft, haben mich nicht überzeugt gegen Paderborn.
Nee.
Vor allem auch Berkey nicht. Also.
Ja. Ja. Ja, ja, und wir haben ja auch gestern Abend schon da gesessen und überlegt in der Pause, irgendwas muss passieren.
Ja, genau.
Und waren ja nun beide der Meinung, dass Grujew da relativ verloren war auf der Position und dass es da doch gehakt hat im Spielaufbau, in der Ballkontrolle. Und rausgenommen hat Ole dann aber Stay.
Ja, Stay, genau. Und hat dafür Schmidt gebracht, ne?
Richtig.
Und für wen ist Kjaerodia gekommen? Stark war angeschlagen, ne?
Deswegen genau, Stark musste verletzt raus. Das war dann ja aber der letzte Wechsel.
Ja.
Ne? Leo kam dann ja auch noch, hat das Spiel verändert.
Ja.
Schmidt, das war im Prinzip, glaube ich, die gleiche Idee von Ole wie auch im Mainz-Spiel, nämlich im Zentrum mehr Ballkontrolle zu bekommen. Ja. Trotzdem, ganz schöne Ansage, Stähe. Und auch Birky trotz 0-2 Rückstand in der 55. oder so auszuwechseln und den frisch wieder, gerade wieder gesunden Dingchi zu bringen, fand ich mutige und auch für Ole-Verhältnisse ziemlich klare Ansagen.
Ja, und Dingchi, dem bei weitem nicht alles gelungen ist, aber der sich, fand ich, deutlich mehr engagiert hat als Birky.
Der das Spiel verändert hat, fand ich. Ne?
Ja, der es gut gemacht hat. Ja, auf jeden Fall, fand ich auch.
Unser Spiel deutlich besser gemacht hat. Und jetzt haben wir genug genörgelt und die vielen negativen und schlechten Sachen gesehen, inklusive Spacing, Schiedsrichterleistung und Kwasniok. Aber man muss ja auch sagen, nach 60 Minuten, auch durch die Wechsel und so, ist es dann ja doch besser geworden.
Ja, genau. Und nicht zu, ich meine, wir haben da gesessen und als dann das 2-1 fällt, weiß ich noch, haben alle Tische, die zu uns gehörten, haben alle gesagt, so, und jetzt guckt ihr das mal an, Paderborn wird von Minute zu Minute müder. Die haben dann die letzten 15 Minuten aus dem letzten Loch gepfiffen.
Absolut. So. Und erinnere dich, ich habe dir sogar schon bei 0-2 gesagt, wir gehen noch in die Verlängerung.
Ja, ich meinte da noch in meiner Euphorie, mein Tipp stimmt noch.
Ja.
Mein Tipp geht noch. 3-2 in der regulären Spielzeit.
Ja. Ey, wäre locker drin gewesen. Ja. Und überhaupt, wir waren jetzt wirklich beide mit unseren Tipps nicht so schlecht. Ne? Ich hatte, glaube ich, 3-3 nach 90 Minuten, dann Sieg im Elfmeterschießen. Sieg in der Verlängerung vorm Elfmeterschießen. Und ey, gut, wir gehen mit 2-2 in die Verlängerung und schießen das 3-2. Ja. Ein völlig reguläres Tor, aber jetzt sind wir wieder bei Teil 1 der Aufnahme.
Tief durchatmen.
Schlechte Laune Teil 1 war das jetzt wieder. Ne, also insofern, würde ich unsere Tipps da jetzt nicht als völlig
Wir lagen nicht komplett daneben.
Gescheitert bewerten. Aber der Wechsel vor allem von Leo, ne, du hast sofort gemerkt, dass sich auch so Leute wie Grujew an ihm aufrichten.
Ja.
Ne, so, und der vorangeht, dann macht er das Tor, bereitet das zweite vor, geht voran irgendwie mit der Aggressivität auch. Ich glaube auch gleich gelbe Karte abgeholt, ne? Oder ich weiß, also alles, was gefehlt hat. Und im Prinzip hat auch Ole Werner nach dem Spiel gesagt, ey, ab der 60. haben wir ein sehr gutes Pokalspiel gemacht.
Ja, und Bittencourt vergibt da eine Riesenchance, aber macht sofort den, jetzt auch zum Publikum, jetzt dreht nochmal auf, wir brauchen euch jetzt, so die Arme in die Luft schmeißen. Und muss man dann auch sagen, er verschießt den Elfmeter, aber ist dann der Erste, der sich nach dem Spiel vor die Kamera stellt und sagt, ey, ich kann mich nur bei den Fans und meiner Mannschaft entschuldigen, dass ich den Elfmeter vergeben habe.
Ja.
Jetzt habe ich es dieses Mal verkackt, aber es hilft nichts und jetzt heißt es einfach Mund abputzen und weitermachen.
Ja.
So, und auch das ist halt Führungsspieler.
Ja.
So,
ja, ne? Ja, richtig. Und wie gesagt, ich war, wie gesagt, auch bei 0-2, ich hatte die ganze Zeit, anders als beim Mainz-Spiel, die ganze Zeit das Gefühl, dass wir das Ding noch ausgleichen. Ne? Und ja, was sagte Ole? Ne? Hinten raus ziehst du dann den Kürzeren.
Ja.
Name meines Sexvideos.
Ich sag mal so, bemerkenswerte Schiedsrichterentscheidung.
Ja.
So hat er es genannt, ne? Bemerkenswert, oder?
Ja. Aber
geiler Typ.
Trotzdem, ja, gut. Gönn mir den schlechten Witz, hinten raus ziehst du dann den kürzeren, das kann passieren.
So langsam wird es eine Blu-ray-Box.
Ja, entschuldige, ich hab's aber auch versprochen, ich höre erst auf, wenn es eine eigene YouPorn-Kategorie gibt. Dann höre ich auf. Nein, okay, ja, man muss irgendwie mit Galgenhumor das Ganze.
Jetzt sind wir ausgeschieden, ich hatte bei Twitter irgendeinen Tweet gelesen, den ich ehrlicherweise dann sehr lustig fand. Jetzt können wir uns wenigstens voll auf die Liga konzentrieren.
Ja.
Auf den Durchmarsch.
Ja, auf den Durchmarsch.
Ja, aber komm, ey, mein Gott.
Ja, müssen wir.
Es ist ärgerlich, aber wir haben jetzt kaum Zeit, uns wirklich dolle drüber aufzuregen, weil es sind nur noch 2 Tage bis Freiburg. Und ja, das wird nicht leichter.
Ja.
Übrigens auch, wie geil war das eigentlich, dass wir da im Froggy saßen und wir saßen draußen und haben draußen das Werder-Spiel geguckt und drinnen auf der Leinwand lief halt dann auch dieses geile Freiburg-St. Pauli-Spiel.
Ja, ja.
Auch so und gut, ey. Dass die, und das und ich glaube praktisch, der Führungstreffer von St. Pauli und das 2:0 von Paderborn sind, glaube ich, fielen, glaube ich, gleichzeitig.
Ja, das kann das sein. Ja, das kann sein. Und ich habe dir da noch immer gesagt, pass auf, beide Spiele gehen noch in die Verlängerung.
Ja, genau.
Und so ist es dann ja leider auch. Und das, ich meine, es hat diesen Kackabend dann wirklich abgerundet,
ja, wirklich,
dass dann erst wir, ne, also und Pauli dann noch das Tor kriegt, den Ausgleich in der 93. Verlängerung. Ja. Und dann kriegen sie, glaube ich, das entscheidende 2:1, kriegen sie, glaube ich, in der 119.
Ja, irgendwie sowas, genau.
Ja. Das war dann kurz bevor dann bei uns dieses Kackelfmeter. Also Mann, ey, und dann war es auch schon kalt und so, ey. Und
wie bei den Simpsons.
Ach Mann.
Du. Mhm. Wie bei den Simpsons. Drin, juhu, draußen, nein.
Ja, ja, ist so, aber wirklich, ey. Der Mann.
Ja. Ja. Aber komm, hilft nichts. Ja?
Ja.
Jetzt kommt Freiburg und ich habe, als ich daran gedacht habe, habe ich gestern, hätte ich gleich noch einen Strahl hinterher kotzen können, dass jetzt auch noch so ein schweres Spiel in Freiburg auf uns wartet.
Ja.
Aber muss man dann ja auch sagen, das war mir gar nicht bewusst, ich hatte das gestern irgendwie in einem Nebensatz von irgendeinem Kommentator gehört. Lass mich mal kurz nachgucken. Freiburg hat jetzt die letzten Ligaspiele, die letzten, ah nee, stimmt aber gar nicht, sehe ich gerade. Die haben jetzt zwar gegen Bayern verloren.
Ja.
Das war auch eine richtige Klatsche, ne? 5-0.
5-0 haben die verloren, ja.
Aber davor hatten sie.
Davor
haben sie ja. Haben sie in Europa League Nord geschlagen, ne?
Richtig. Auswärts.
Ja. Und haben gegen Hertha davor in der Liga unentschieden gespielt.
Ja. Und Alter, sind aber noch Dritter.
Ja, und sind Dritter und haben auch davor Mainz geschlagen und haben in Hoffenheim unentschieden gespielt und haben,
ja
also, nee, da muss sich irgendein Kommentator vertan haben, da ist nichts mit seit fünf Spielen in der Liga ohne Sieg, das ist so nicht richtig.
Nee, und vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, Freiburg im Prinzip zum ersten Mal so die richtige, also volle Kanone, Doppel-Dreifachbelastung,
ja, genau,
mit Europa League und so weiter, das muss man denen ja alles noch zugutehalten.
Und dafür machen die es echt gut, ne?
Ja, dafür machen die es echt gut. Die machen es nicht spektakulär, aber es ist so ein bisschen dieser Union-Style, ne? Sie gewinnen dann irgendwie. Auch dieses Spiel in der Europa League in Nord auswärts habe ich gesehen. Also, das Ergebnis ist ein Witz, ne? Aber dass sie das 2-0 gewinnen oder 3-0 sogar oder ich weiß gar nicht wie. Viel zu hoch, ne? Aber die machen halt einfach, das ist halt einfach solides Verteidigen und dann mega gefährliche Standardsituationen, ne? Weil ja auch die beiden Tore gegen Pauli, das war ja auch irgendwie Matthias Ginter, der von Streich, weil schon 5-mal gewechselt wurde, dann nach vorne gestellt wurde, als Mittelstürmer, weil der sich verletzt hat und nicht mehr richtig laufen und sprinten konnte.
Genau.
So, und dann hatte der schon, glaube ich, eine Kopfverletzung.
Ja, genau.
Ne? Und macht den Ausgleich mit dem Kopf und bereitet das 2-1 auch mit dem Kopf vor.
Ja.
Und ich glaube, also wirklich, das ist Freiburg, ne? Das ist so. Und ich glaube, Streich, nee, oder Gregoritsch sagte, glaube ich, danach, nach dem Spiel, jo, das war wie Bastian Schweinsteiger damals 2014, in Brasilien und
genau.
So. Ja, und solche Heldengeschichten sind das dann. Und bei uns ist dann der tragische Held Leo, der dann den Elfer fällt. Es ist natürlich, das tut alles so ein bisschen weh. Aber immerhin können wir froh sein, dass Pauli die auch in die Verlängerung gezwungen hat.
Ja, genau.
Ne, dass die auch die 120 Minuten auf den Tacho haben.
Ja.
Und weiß ich nicht.
Ja, und was man ja auch nicht vergessen darf, und das ist ja wirklich, es war mir gar nicht so bewusst, ne, Werder ist auswärts diese Saison noch ungeschlagen.
Ja.
Wir haben noch kein Spiel auswärts verloren.
Das
war mir überhaupt nicht bewusst. Das ist echt krass.
Haben wir echt noch nicht, ne?
Nee, und wir sind, glaube ich, in der Auswärtstabelle sind wir, glaube ich, Zweiter.
Ja. Nicht.
Das ist schon echt krass.
Wir haben noch kein Spiel auswärts verloren, ne? Richtig, richtig.
Nee.
Richtig, ja. Wolfsburg, Leverkusen, das war unentschieden, ne? Und Siege waren in Dortmund, in Bochum. Hoffenheim, in Bochum.
Genau. Ja.
Alter, mega, warum machen wir uns solche Sorgen?
Ja, genau.
Weil es fucking Freiburg ist. Wobei Streich wollte auch, Streich hat im Pokal B11, also Anführungszeichen B11, ne? Also ja. 5 oder 6 Stammspieler draußen gelassen. Ja, und also Gregoritsch, Höfler, also wirklich Grifo, die ja. Säulen dieser Truppe. Und als es dann ja. 0-1 stand zur Halbzeit, hat er, glaube ich, 4 von denen gebracht.
Ja.
Ne? Weil, und die haben dann am Ende auch das Spiel gedreht.
Das Ruder umgerissen, ja.
Genau, ne? Die jetzt allerdings dann auch noch die Verlängerung in den Beinen haben, aber wo man davon ausgehen kann, dass die alle wieder von Anfang an spielen gegen uns. Aber bei uns ja auch. Wie ist die Personallage?
Ja, also ich habe jetzt von keinen weiteren Verletzungen gehört. Habe jetzt aber gerade noch mal auch die Kicker, die voraussichtlichen Aufstellungen mir angeguckt. Also demnach kommt Friedel wieder, Grosso kommt wieder und ja. Duxch ist ja ohnehin wieder dabei.
Ja.
Würde bedeuten, gut, Stark war jetzt auch angeschlagen, da hättest du dann auch die Argumentation, die Innenverteidigung wieder umzustellen, weil Friedel kommt zurück. Ja, mit Friedel, Veljkovic, Pieper hast du ehrlicherweise, finde ich, dann die Kombo oder hättest du dann die Kombo auf dem Platz, die mir auch bislang am besten gefallen hat.
Ja, und die finde ich auch angemessen wäre, denn wie gesagt, Stark fand ich nicht gut.
Ja.
Ich erinnere an im Prinzip, der Conte ist sein Gegenspieler. Ne, der kommt von links außen beim zweiten Tor und auch der erste, wo dann der Ball auf Platte kommt, das ist in seinem Rücken und so.
Ja.
Und als dann Kiarodia reinkam, übrigens, Glückwunsch zum Saisondebüt, ne? Fand ich cool. Auch Dingschi, einer der wenigen positiven Aspekte, dass die beiden reinkamen und hat mich gefreut und solide Spiele gemacht haben.
Genau, und Kiarodia ist 17, ne?
Ja. So, er hatte natürlich noch mega Pech oder mega unglücklich, dass sein komischer, ja, in Anführungszeichen, sogenannter Zweikampf da dann zu dem aberkannten Tor geführt hat. Unglücklich für ihn, aber kann er nichts für. Naja, aber als er reinkam, ist Pieper ja wieder auf rechts gegangen. Und also ich gehe auch davon aus, dass Friedel, Veljkovic, Pieper unsere Dreierkette sein wird.
Also wir sind jetzt bei Rate die Aufstellung schon dann irgendwie, ne?
Ja, ich denke schon, oder?
Ja,
können wir langsam auch hinkommen, wenn wir schon dabei sind. Ich denke auch, Grosso sind, glaube ich, auch vielleicht unpopular opinion für viele, aber sind, glaube ich, auch alle heilfroh, dass der wieder da ist, im Zentrum als Stabilisator. Und Jung.
Aber Mittelfeld bin ich jetzt mal gespannt, wie du es da siehst.
Weiser rechts auch gesetzt, gar keine Frage. Jung hat Argumente geliefert, fand ich, ihn mal draußen zu lassen. Allerdings war Buchanan auch schwach. Muss ich sagen.
Ja. Da wird er auf Erfahrung setzen, glaube ich. Da bleibt Jung, oder?
Denk ich auch.
Ja,
dass das glaube ich wirklich. Auf Erfahrung setzt. So, dementsprechend ist das, glaube ich, relativ unstrittig, ne? Die Defensivabteilung, sag ich mal.
Ja.
Für mich eigentlich ganz klar Leo Startelf-Einsatz verdient.
Das interessiert mich mal, für wen du ihn siehst.
Für Steje und / Grujew. Also beide raus. Grosso,
ja,
okay. Leo, Schmid.
Dann bin ich komplett bei dir, weil ich fand auch, Leo hat mit seinem Auftreten im Pokal, also es würde mich echt wundern, wenn Werner das nicht belohnt, weil er war wirklich der Gamechanger, ne?
Ja. Ja, und die Mannschaft hat sich dran aufgerichtet, haben wir eben schon gesagt, ne? Und du brauchst jetzt einfach, weil du musst ja auch sehen, jetzt hast du zweimal verloren, ja? Hat Werder zweimal verloren, Mainz und Paderborn. Beides Spiele, die du nicht verlieren musst.
Ja.
Und jetzt ist auch die Aussage von Füllkrug, die ich eben vorgelesen habe, diese Kritik an den Spielern, die reinkamen, dass da zu wenig Impact kam, Lückes Meinung nach und so weiter. Das heißt, du hast so die ersten Risse an diesem perfekten Mannschaftsgebilde. Es ist so eine leichte Verunsicherung, jetzt zum ersten Mal, könnte ich mir vorstellen. Diese Selbstverständlichkeit ist so ein bisschen weg. Und du brauchst jetzt, glaube ich, wenn du in Freiburg einen Punkt holen willst, brauchst du jetzt Erfahrung, Routine und Aggressivität und kannst keine, ich sag mal, Spieler gerade im Zentrum gebrauchen, die Grujew noch ein bisschen zu zögerlich und schüchtern sind oder B, wie Stähe, noch ein bisschen orientierungslos und ja, noch nicht so ganz in diesem Konstrukt drin sind, hatte ich den Eindruck. Und dann, du brauchst jetzt möglichst eingespielte, erfahrene Truppe. Und deswegen glaube ich an Grosso und Leo.
Ja, und denk dran, ne, wir haben's gezeigt. Also nach der durchwachsenen Leistung gegen Augsburg kam Hoffenheim. Ne? Also die Mannschaft ist in der Lage zu reagieren auf solche Phasen.
Richtig.
So, und da glaube ich, da wird es uns sehr, sehr helfen, wenn eben genau diese Spieler wiederkommen.
Ja.
Ja. Und wenn du da jetzt einen Punkt mitnehmen solltest, wenn du in der Lage bist, selbst so eine Truppe irgendwie zumindest so in die Schranken zu weisen, dass die da nicht mit einem Kantersieg rausgehen, dann daran wird unsere Truppe auch nochmal wachsen.
Richtig.
Toi, toi, toi. So.
Und ich denke, da reicht schon Unentschieden. Wenn du da irgendwie einen Punkt ergaunerst, ja, dann reicht das, glaube ich, schon, um dieses Gebilde wieder zu festigen, ja, und diese, genau, Verunsicherung wieder rauszukriegen. Und ja, auch diese Katastrophenwoche, die wir da bisher hatten, mit Mainz und Paderborn, noch so ein bisschen abzufedern, sag ja ich mal. Also das wäre, glaube ich, nicht gut, wenn wir da mit 3 Pleiten aus dieser Woche rausgehen.
Ja, das wird bitter.
Nicht nur tabellarisch, da haben wir ja noch ein bisschen Luft, aber wie gesagt, was eben diesen Spirit und diese Selbstverständlichkeit und dieses an sich Glauben angeht, ja, das darf halt nicht wackeln. So, das müssen wir uns dringend bewahren, glaube ich.
Ja, halte ich auch für wirklich, wirklich wichtig. Deswegen bin ich ehrlicherweise ziemlich froh, dass jetzt eben genau die besagten Spieler wiederkommen, Friedel, Grosso, Duxi.
Ja.
Deswegen, ja, das kann jetzt mal fernab von jetzt einem wirklich starken Gegner für die Truppe einfach jetzt nur gut sein und ich hoffe, dass es sie festigt.
Ja, auf Twitter haben mehrere Hörerinnen und Hörer vorgeschlagen oder gesagt, vielleicht muss man auch die Spielweise ändern, ja, wenn wir es nicht mal schaffen, gegen Paderborn spielerisch das Zentrum zu kontrollieren, gegen den Zweitligisten und uns Chancen, vielleicht müssten wir dann mehr unseren Stil ändern auf Augsburg, Mainz, dreckig gewinnen, wie sonst Aufsteiger machen. Kannst du dir das vorstellen, dass solche, nein, Gedanken bei Ole, danke,
danke, danke dir.
Also, keine weiteren Fragen, euer Ehren.
Fände ich wirklich das Falscheste, ja, etwas jetzt über Bord zu werfen, was wirklich über im Prinzip 10 Bundesligaspiele sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat. Ja, ja. Und was ein Alleinstellungsmerkmal für diese Truppe ist und was dieser Mannschaft Selbstvertrauen eingeimpft hat und so.
Ja.
Jetzt umzustellen auf Kratzen, Beißen, Hauen. Ja,
ja.
Und Spiel kaputt machen, das kann die Truppe auch nicht.
Nee.
Dann beraubt sie sich ja ihren eigenen Stärken. So.
Exakt. Das wäre, glaube ich, wirklich, ich glaube, das wäre tödlich, weil du dieses Fundament, auf dem das alles basiert, ja,
ja,
ich will noch nicht sagen, ob es reicht für einen Klassenerhalt, dieses Fundament, aber das jetzt nach 10 Spieltagen, nach einer Niederlage im Elfmeterschießen zu zertrümmern und zu sagen, so, ab jetzt spielen wir dreckig und vorne hilft der liebe Gott. Nee, Alter. Also ich kann es mir bei Ole nicht vorstellen. Ne? Es wäre halt auch das Eingeständnis des Scheiterns und du würdest dieser Mannschaft auch das komplette Selbstverständnis rauben. Nee. Das glaube ich. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Guck mal, wir haben uns gestern auch mit ein paar Jungs aus dem Fanclub darüber unterhalten. Ne? Guck dir auch mal an, wer die Konkurrenz um den oder gegen den Abstieg ist dieses Jahr. Im Prinzip hast du mit Bochum eine Truppe, da muss jetzt schon viel passieren, wenn die sich nochmal wirklich wieder richtig hoch spielen. Da fehlt es auch einfach wirklich an Qualität, muss man auch ganz klar sagen. Ja? Und wir haben gestern drüber gesprochen, jetzt hat Schalke Kramer gefeuert. Ja? Einen Trainer, der mit dieser Spielidee kaputt machen und Mauern, ja, also sich den Klassenerhalt zu ermauern, schon in die die Kaderplanung mit eingebunden worden ist.
Ja,
das heißt, die haben jetzt eine reine Betonmisch-Zerstörertruppe da zusammengestellt und jetzt soll irgendein Trainer kommen, der da mit irgendeiner Spielidee kommt, ja,
ja,
hat aber einen Kader mit Holzfällern.
Ja, richtig, so, richtig.
Und ich sag dir, Schalke wird bis zum Ende richtig kämpfen müssen. Ja, das heißt, im Normalfall, wenn die jetzt nicht den absoluten Highfly kriegen und irgendjemand da wirklich das Wunder ausgräbt, hast du 2 Mannschaften, die, wenn nicht jetzt wirklich noch richtig groß was passiert, bis zum Ende da unten mit drin stehen. Ne? Deswegen muss es, finde ich, umso mehr jetzt mal fernab davon, dass Werder halt eben auch gut daran tut, sich auf die Art und Weise, wie sie es jetzt gemacht haben, sich schnellstmöglich auch wieder ein Image zu erarbeiten für diese Liga. Man muss ja auch mal sagen, ey, wie oft haben wir es jetzt in den letzten Bundesliga-Kommentatoren schon sagen hören, ein untypischer Aufsteiger, offensiver Fußball, wunderbar anzusehen, immer spannende Spiele und so. Das ist ja auch irgendwie auch ein Image, wo es schlimmer geht.
So. Ja. Ja gut, aber nichtsdestotrotz hast du natürlich jetzt auch drei Beispiele mit Augsburg, Mainz und Paderborn, die gezeigt haben, wenn du mit einer bestimmten Strategie und einem bestimmten System dagegen antrittst gegen uns, dann geht auch was, ne? Also die haben auch schon unsere Schwachstellen offengelegt. Und das ist natürlich dann auch etwas, was einem zu denken geben sollte. Denn wenn man dann so entschlüsselt ist von solchen Teams und also dass Paderborn 2-0 verdient, ne? Und so, wenn Ole sagt, das ist noch ein gutes Ergebnis zur Halbzeit für uns. Ne, und ich habe irgendwo gelesen, Paderborn war einfach zu schnell für uns, das Spiel. Also da kriegt dann auch Schiss, ne? So, aber ja, nichtsdestotrotz, wir haben dieses Fundament noch und ich glaube auch an dieses Fundament. Und Bochum, Schalke, auch Stuttgart, die haben halt schon Trainerwechsel hinter sich, die haben das Pulver schon verschossen. Ne? Und ja, übrigens, Fun Fact, Labbadia hat schon abgesagt bei Schalke. Kein Witz.
Ist kein Witz. Aber was ich sagen wollte, Werder hat sich eigentlich in dieser Saison auch am besten gegen Mannschaften geschlagen, die ein anderes Selbstverständnis haben mit Blick auf uns.
Richtig, richtig.
Ja? Und Freiburg ist jetzt wieder so eine Mannschaft, die ja auch berechtigterweise ein anderes Selbstverständnis haben, weil die einfach mittlerweile wirklich eine der Spitzenmannschaften sind. So. Ja. Aber das hat uns immer gut getan.
Ja. Und sie sind am Samstag auch wieder der Favorit. Sie spielen zu Hause als Dritter und Europa League-Teilnehmer gegen den Aufsteiger. Den Druck haben die. Und es ist wieder, Gott sei Dank, spielen wir mal wieder gegen eine Viererkette. Denn sowohl Paderborn als auch Mainz und Augsburg haben mit dieser Dreier- bzw. Fünferkette
sind die System.
Richtig, haben die ihr System für uns geändert. Um eben unsere Schwachpunkte besser freizulegen. Das wird Freiburg nicht machen, die spielen mit ihrer Viererkette, insofern ja, mal gucken, aber wird ein krasses Spiel. Ja, Aufstellung,
Aufstellung?
Aufstellung hatten wir gemacht, ne?
Ja, genau, also können wir ja nochmal eben jetzt einmal klar durch exerzieren. Pavlas im Tor, dann die Viererkette,
Dreier.
Oldschool, also die Dreierkette.
Du Experte, du.
Friedel, Veljkovic, Pieper und dann Jung links und Weiser rechts. Grosso auf der Sechs, dann haben wir gesagt Bittencourt und Schmied auf den Achterpositionen und dann Duxch Füllkrug.
Ja, also wie gesagt, nur nochmal, um es zu verdeutlichen, das ist gerade die Aufstellung, ist nicht unsere Traumaufstellung, sondern was wir glauben, was Ole macht.
Was Ole macht, genau. Ja.
Ja.
Ja, und dann tipp mal.
Ja, was hat sich Ole denn für ein Ergebnis ausgedacht? ich sage, wir rappeln uns auf und holen 1-1.
Okay, ich sag 3-1 Freiburg. Ja, also mal abgesehen davon, dass negative Tipps die letzten Wochen gut funktioniert haben, glaube ich aber auch wirklich, dass die einfach noch in Normalform eine Nummer zu groß für uns sind, auch mit Chiré und so. Aber ich, wie gesagt, ich sage es jedes Mal wieder, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und auf der anderen Seite muss man halt wirklich auch sagen, nach schlechten Leistungen gegen Mannschaften, die vermeintlich auf unserer Augenhöhe sind in der Liga, haben wir dann gegen stärkere Teams immer ein bisschen besser ausgesehen. Unsere Führungsspieler kommen zurück, das System greift dann hoffentlich wieder etwas besser und die Zähne greifen besser ineinander. Ich bin hoffnungsvoll angespannt, möchte ich sagen.
Ja, das geht mir auch so. Und es ist schon übermorgen.
Ja, es geht jetzt wirklich zacki-zacki. Ich liebe diese englischen Wochen, ne? Ja. Gefühlt haben wir das viel zu wenig. Aber nochmal, bevor wir jetzt hier gleich den Schlussstrich ziehen, das fällt mir gerade ein. Werder hat ja heute das dritte Ausweichtrikot vorgestellt.
Hast du's gesehen? Event-Trikot dann fürs Pokalfinale zum Beispiel.
Ja, genau.
Habe ich gesehen, gefällt mir gut.
Es ist für mich das Schönste. Warum schmeißen sie das erst am 10. Spieltag auf den Markt?
Ja, das, weil sie schlau sind und sie wissen, dass du dir das auch noch kaufst.
Ja, weil sie schlau sind und wissen, der Siegert hat sich schon das Lachstrikot geholt. Der wird jetzt ins Kissen beißen.
Ja.
Naja, gut, okay. Aber mir gefällt es auch. Also es ist ja wirklich ein sehr dunkel gehaltenes und nicht mehr mit diesem komischen weißen Block wie im letzten Jahr. Ich finde das total cool. Mir gefällt es wirklich gut.
Ja.
Mal schauen. Ja, aber dann haben wir es doch.
Oder? Ja, ich glaube, wir haben es, oder?
Alles ab. Und irgendwie, wenn ich mit dir einen Podcast aufnehme, danach ist meine Laune da trotzdem irgendwie doch ein bisschen besser.
Ja, siehst du, wir können ja den Titel ändern in mittelmäßige Laune.
Ja, nee, wir lassen es jetzt bei schlechter Laune, aber ich würde, glaube ich, nochmal eine von den Blu-rays bestellen.
Ja, nimm doch hier Teil 6 hinten raus, siehst du da mal den kürzeren.
Ja, mal gucken, ob es den noch gibt. Ihr Lieben, schöne Restwoche, drückt die Daumen. Gott.
Ja.
Ich drück die Daumen. Samstag 15:30 in Freiburg in der Europapark. Nein, wie heißt das Stadion von denen?
Ich hab
die Europapark Arena, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall im neuen Stadion von Freiburg. Werder beim Tabellendritten. Wäre doch gelacht, wenn wir da nicht wenigstens irgendwas mitnehmen könnten und sei es nur, keine Ahnung.
Ja.
Nichtsdestotrotz, schöne Restwoche, schönes Wochenende. Drück die Daumen für Samstag. Wir hören uns danach wieder. Und wir beiden Hübschen, mein Freund, wir werden sicherlich morgen und übermorgen und überübermorgen in irgendeiner Form kommunizieren.
So sei es.
Ja,
drei Punkte von einem Streich wäre doch schön. Ja.
Oh.
Als Titel.
Auch schön.
Ah, vielleicht denke ich nochmal drüber nach.
Das nächste T-Shirt.
Gutes Spiel.
Sag mal, du hast ja schon wieder nichts über Ubuntu erzählt.
Habe ich schon wieder nicht, ne?
Nee.
Ja, war aber auch nicht viel Ubuntu gestern.
Ja, das stimmt. Schieben wir.
Ja.
Für die Folge nach Freiburg.
Ja, Ubuntu, wenn geil. Ubuntu passt.
Ihr Lieben, macht's gut.
Macht's gut.
Ciao.